Wir waren einfach nur auf Achse, ohne bestimmtes Ziel, denn die Hoffnung auf Arbeit hatten wir längst aufgegeben. Wir zogen einfach ziellos durch die Gegend, 10 schwarze Jungs auf einem Güterzug der Louisville und Nashville Railroad. Von Birmingham waren wir rauf nach Chicago zur Weltausstellung gefahren, aber die Bullen hatten uns gleich auf dem Güterbahnhof abgefangen und zurückgeschickt, allerdings nicht ohne uns ein paar Beulen als Souvenirs mit auf den Weg zu geben. Wenn dir je ein Bulle so nahe gekommen ist, dass er dir ohne weiteres ein paar überziehen kann, während du oben über einen Güterwaggon robbst und dich aus dem Staub machen willst, weil du genau weißt, dass er außer seinem schweren Knüppel auch noch eine Knarre hat, dann weißt du auch, wie es ist, wenn er sich eine empfindliche Stelle an deinem Kopf aussucht und mit seinem Knüppel drauf eindrischt, wie jemand, der mit einem Hammer schwarze Walnüsse knackt. Und wenn er dir je auf die Finger getreten ist, als du versucht hast, seitlich am Waggon hinunterzuklettern, weil du nicht einfach vom fahrenden Zug springen wolltest, wie er es verlangt hat, wenn er dir da mit seinen schweren Stiefeln auf die Finger getreten ist und sie mit dem Absatz zerquetscht hat wie eine Kakerlake und dir, als du immer noch nicht loslassen wolltest, mit seinem Knüppel auf die Finger geschlagen hat, bis du schließlich doch losgelassen hast. Und wenn du danach über den Schotter gerollt oder mit dem Gesicht nach unten mitgeschleift worden bist, schneller als die Telegrafenmasten am Zug vorbeiflitzen, dann kannst du auch verstehen, wieso wir froh waren, dass wir mit ein paar Beulen am Kopf davongekommen waren. Aber manchmal ziehen die Bullen auch den Kürzeren. Und jedes Mal, wenn so ein Bulle nach einem Einsatz vermisst wird und sie ihn übel zugerichtet und blutüberströmt, manchmal auch tot finden, holen sie als erstes die schwarzen Trams von den Güterzügen. Meistens ist ihnen vollkommen egal, wer es getan hat, solange nur irgendein Schwarzer dafür büßt. Aber wenn dir einer erzählt, dass die Nigger-Tramps die einzigen sind, die mit einem Messer rumlaufen, dann kannst du sicher sein, dass das blödes Bullengeschwätz ist. Denn die Geschichte, die ich dir jetzt erzähle, die handelt von einem Weißen aus Brooklyn, einem Tramp namens Jaime. Wir waren mit einem Expressgüterzug unterwegs. Und Jaime war von irgendwelchen verdorbenen Sachen schlecht, die er ein paar Meilen vor in einem kleinen Städtchen geschnorrt hatte, als der Zug anhielt, um seinen Wassertank zu füllen. Vielleicht lag es gar nicht an den Fossalien, sondern an dem alten Topf, in dem er das Zeug danach in unserem Camp gekocht hatte. Wir hatten uns ein schönes Fleckchen dafür ausgesucht, mit Sonnenblumen, die für viel Schatten sorgten. Jedenfalls war Jaime übel, und deswegen saß er oben auf dem Dach. Wir haben ihm zugeredet. Wir wollten, dass er wieder runterkommt. Aber er sagte, an der frischen Luft ging es ihm besser, und da ließen wir ihn in Frieden. Wir spielten Blackjack, mit Zigarettenkippen als Einsatz, und dachten bald gar nicht mehr an Jaime. Jedenfalls, bis es in dem Waggon so dunkel war, dass man die Karten nicht mehr erkennen konnte. Dann beschloss ich, rauf aufs Dach zu klettern und mir den Sonnenuntergang anzusehen. Die Sonne stand als große Kugel im Westen. Sie sah aus wie ein Basketball auf seinem Flug in den Korb, und es war, als ob der Zug versuchte, den Ball abzufangen, bevor er ins Netz ging. Man konnte riesige Mückenschwärme sehen, die den Güterwaggons folgten, wie die Möwen einem Schiff. Nur, dass bei ihnen die Geräusche, die sie machten, ganz im Donnern des Zuges untergingen. Über dem Feld flog ein Vogelschwarm pfeilschnell der untergehenden Sonne entgegen. Und man konnte sehen, wie die Vögel schräg nach oben schnellten und sich wieder nach unten stürzten, hinauf und hinab. Sie segelten und drehten sich im Wind, wie Drachen, die sich von ihrer Schnur losgerissen haben. Ich stand auf dem Dach, wo mir der Wind in die Augen wehte und meine Hosenbeine flattern ließ, und winkte Jaime zu. Er hockte im Schneidersitz über der offenen Lüftung des Kühlwagens, der direkt vor uns angekoppelt war. In diesem Licht sah er aus, als ob ihn jemand an Händen und Füßen gefesselt und in eine Ecke gesetzt hätte, genau wie in einem Gangsterfilm. Ich winkte Jaime zu, und er winkte kraftlos zurück. Der Zug fuhr jetzt bergab, und die Felder zogen im weiten, großen Bogen vorbei, ein Gefühl wie auf einem Karussell. Wenn man da oben versucht zu rufen, klingt die Stimme ganz dünn, wie das Geräusch, das man hört, wenn man am Grund einer Badestelle im Fluss sitzt und Steine aneinander schlägt. Also winkten wir uns nur zu, Jaime und ich. Der arme Kerl tat mir leid, wie er so ganz allein da draußen saß. Ich hätte gern etwas für ihn getan, aber in diesen Luxuswaggons mit seitlicher Schiebetür gibt es kein fließendes Wasser. Und Trams sind, wie es scheint, zu blöde, eine Feldflasche mitzunehmen. Und dann dachte ich, zur Hölle mit Jaime. Noch ein paar Meilen, dann sind wir im Süden und er steigt ohnehin in einen anderen Waggon um. Es war schon so dunkel, dass man fast nichts mehr erkennen konnte, als es plötzlich einen heftigen Ruck gab, so dass die ganzen Güterwaggons anfingen zu schubsen und zu drängeln, als ob sie der Lokomotive ganz vorne einen Stoß geben wollten, damit sie wieder schneller fuhr. Dann sah ich hinüber zu der Stelle, wo Heimi saß, und entdeckte einen Bullen mit einem Knüppel in der Hand, der auf ihn zurobte. Ich rief Heimi zu, er solle aufpassen, aber der Lärm übertönte meine Stimme, und der Bulle kam ständig näher. Heimi war offenbar eingeschlafen, aber mit den Beinen hielt er sich noch immer an der Entlüftung. Auf einmal packt der Bulle ihn, versucht ihn hochzureißen und fängt sofort an, mit seinem Knüppel auf ihn einzudreschen. Heimi war nun wieder wach. Er brüllte und schlug wild um sich. Ich konnte sein Gesicht sehen. Von Zeit zu Zeit landete der Knüppel einen Treffer und ein Schrei wehte herüber zu der Stelle, wo ich kroch. Ich war so aufgeregt, dass ich kaum vorankam. Der Güterzug raste weiter wie ein langer schwarzer Hund und obendrauf hockten wir wie drei Affen und klammerten uns auf seinem Rücken fest. Genau wie im Zirkus. Schließlich hatte der Bulle die Knie auf Heimis Brustkorb und würgte ihn. Der Knüppel baumelte an einem Lederriemen vom Handgelenk. Mal versuchte er, Heimi aus dem Gleichgewicht zu bringen und ihn vom Zug zu stoßen, mal drosch er mit seinem Knüppel auf ihn ein. Heimi wehrte sich nach Kräften und angelte dabei mit der Hand nach etwas in seiner Hosentasche. Man konnte sehen, wie der Bulle zuschlug, wie er Maß nahm und zuschlug, und die ganze Zeit hatte Heimi die linke Hand im Gesicht des Bullen und angelte mit der anderen in seiner Tasche. Auf einmal sah ich im letzten Licht des Tages etwas aufblitzen. Endlich hatte Heimi das Messer draußen. Der Bulle war immer noch mit seinem Knüppel zugange, als Heimi das erste Mal zustach. Ich konnte sehen, wie die Klinge über Heimis Kopf aufblitzte und dann hinabstieß und dem Bullen über beide Handgelenke fuhr, und ich konnte ihn schreien hören, denn ich kam mir immer näher ran und sah, wie er Heimi losließ und wie Heimi sich aufrichtete, wie er das Messer mit schlangenartigen Bewegungen im Bogen hin und her schwenkte, wie die Klinge hin und her zuckte, als suche sie genau nach der richtigen Stelle, und wie sie dann dem Bullen an die Kehle ging. Heimi schlitzte dem Bullen die Kehle auf, von einem Ohr zum anderen. Dann rammte er ihm das Messer in den Leib und stieß ihn vom Zug. Einen Augenblick lang hing der Bulle in der Luft, wie ein Kind, das einen Kopfsprung von einer Brücke macht. Dann landete er auf dem Schotter. Ich spürte etwas Warmes im Gesicht und merkte, dass vom Blut des Bullen etwas zu mir herübergeweht war, wie die Wasserspritzer, die man abkriegt, wenn ein Güterzug anhält, um seinen Wassertank aufzufüllen. Mittlerweile war es dunkel, und Heimi riss sich das Oberhemd vom Leib, warf es seitlich vom Zug und kletterte hinterher. Er hing an der Seite des Waggons, bis der Zug an eine Steigung kam und langsamer wurde. Wir näherten uns einer kleinen Stadt auf einem Hügel. Hier und da waren erleuchtete Fenster zu sehen, wie die Rosinen in einem Kuchen. Und als wir näher kamen, bemerkte ich, wie Heimis Anspannung wuchs, bis er sich schließlich vom Waggon fallen ließ. Er prallte hart auf, rollte ein paar Meter und stand dann auf. Aber da waren wir schon so weit weg, dass wir ihn in der Dunkelheit nicht mehr sehen konnten. Wir rollten vorbei an der kleinen Stadt, die Lokomotive pfiff ihr einsames Lied. Und ich fragte mich, ob ich Heimi wohl jemals wiedersehen würde. Am nächsten Tag erreichten wir nach vielen Meilen Fahrt gegen Abend den Güterbahnhof von Montgomery, Alabama, und da warteten sie schon auf uns. Der Zug musste eine Brücke überqueren, ehe er den Güterbahnhof erreichte. Er fuhr langsam, und sobald er auf der Brücke war, sprangen die ersten ab. Plötzlich hörten wir ein Gebrüll, und als wir nach vorne an die Spitze des Zuges rannten, standen da zwei Bullen, ein kleiner und ein großer, mit gezückter Pistole, und wollten uns filzen. Wir mussten uns alle in einer Reihe aufstellen, damit sie uns besser sehen konnten. Der Himmel war pechschwarz, dicke Wolken waren aufgezogen. Wir wussten, dass sie Heimis Bullen gefunden hatten und dass jetzt ein Schwarzer dafür büßen musste. Aber dieses eine Mal muss das Schicksal es gut mit uns gemeint haben. Denn im selben Augenblick ging das Unwetter los und der Güterzug setzte sich in Bewegung. Die Bullen schrien, dass keiner auf den Zug springen dürfe, und wir rannten los, zwischen den abgestellten Waggons hindurch zum anderen Ende des Rangierbahnhofs, um dort wieder aufzuspringen. Wir schafften es. In dieser Nacht saßen wir oben auf dem Dach im Regen. Es war ungemütlich, aber wir waren verdammt glücklich. Und wir wussten, dass die Sonne am nächsten Tag unsere Kleider trocknen würde. Und dass wir einen schnellen Zug nehmen würden, der uns weit fortbrachte, fort von der Stelle, wo Heimi seinen Bullen erledigt hatte.